wenn wir mal ehrlich sind, über Siemens als Großkonzern wissen wir doch eine ganze Menge als Zivilist. Also, wenn ich da auf der Straße fragen würde, würde jeder irgendwie ein Bild zumindest dazu haben. Dass die Bundeswehr mit 185.000 Mann plus weiteren Tausenden, die Reservisten und Angestellte sind, ein riesen Großkonzern ist, über den wir eben sehr wenig wissen, das finde ich einfach irgendwie das Frappierende.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Wiebke zu. Sie erzählt von ihrer großen Affinität für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und wie es vor 3 Jahren durch das Buchprojekt Führen im Grenzbereich zu dieser Leidenschaft gekommen ist. Ihr ist eine differenzierte Betrachtungsweise der Bundeswehr wichtig und die klare Anerkennung und Würdigung der Staatsbürger in Uniform für ihren Eid und ihre Leistung und Einsatzbereitschaft. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen, Wiebke. Schön, dass du heute beim Empathieschenker bist. Ich freue mich, dass du da bist und ich bin gespannt, was dein Thema heute ist, was dich bewegt, was dein Anliegen ist, womit du gerne gehört werden möchtest.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein zu dürfen und deswegen danke an dich für die Einladung.
Sehr gerne. Und was ist es, was du mitbringst?
Also ich würde eigentlich gerne über das Thema Bundeswehr sprechen, über das Thema unserer Soldaten, der Wertschätzung, die die in unserer Gesellschaft genießen und natürlich vielleicht auch verknüpft mit aktuellen politischen Themen, nämlich der Zeitenwende, die wir gerade erleben.
Okay, da bin ich gespannt. Dann schieß mal los, sprichwörtlich. Was bewegt dich bei dem Thema Bundeswehr und der Wertschätzung unserer Soldaten und der Zeitenwende, die wir haben?
Ja, gut, also sagen wir mal ganz aktuell, finde ich, ändert sich ja wirklich gerade die Lage. Aber wenn wir jetzt mal die letzten 3 Monate irgendwie ausblenden, kann man ja schon feststellen, dass in den letzten Jahrzehnten die Bundeswehr irgendwie aus dem öffentlichen Blick ein bisschen verloren gegangen ist oder verschwunden ist, insbesondere natürlich auch seit Abschaffung der Wehrpflicht, viele überhaupt keine Berührung mehr hatten mit Soldaten. Das mag sicherlich auch regional ja unterschiedlich sein, aber wenn ich jetzt als Hamburgerin so ein bisschen das Revue passieren lasse, dann sind mir hier 30 Jahre lang nie irgendwo Soldaten begegnet. Und das hat sich wirklich erst verändert, seitdem Soldaten in Uniform halt wieder kostenlos Bahn fahren dürfen und deswegen eben auch in Uniform überhaupt erkenntlich oder sichtbar sind. Das ist einfach für mich so ein Sinnbild dafür, dass wir als Gesellschaft überhaupt nicht mehr richtig mit Soldaten verbunden sind und deswegen wenig darüber wissen, was dieses Ökosystem oder dieses Militärische eigentlich überhaupt beinhaltet, wer da dient, was für Fähigkeiten die eigentlich haben. Und das finde ich sehr bedauerlich, weil ich einfach, ich für mich erkenne, dass Soldaten natürlich ein wertvoller Beitrag in unserer Gesellschaft sind und auch sein sollten.
Okay, was ich verstehe, ist, dass du es bedauerst, dass in den letzten Jahren die Bundeswehr oder Jahrzehnten fast gar nicht wahrgenommen wurde, weil man sie auch nicht sehen konnte.
Und erst seitdem die. Die sind immer dann wahrgenommen, sage ich mal, wenn wir aus der Presse wieder erfahren haben, dass irgendwelche Geräte, also was weiß ich, Flugzeuge nicht fliegen oder Gewehre nicht gerade ausschießen oder irgendwas nicht funktioniert, dann hat man natürlich über die Bundeswehr gesprochen. Oder wenn es um Auslandseinsätze ging, insbesondere natürlich auch Meldungen zu Gefechten, die in Auslandseinsätzen waren, dann ist Bundeswehr durchaus ja mal präsent. Aber ansonsten, wenn wir wirklich zurückdenken, wann hast du das letzte Mal vor der Corona-Pandemie wirklich von Soldaten in der Presse was gelesen? Das passiert dann, wenn Katastrophenhilfe irgendwie angefordert ist und Soldaten eben auch durch diese zivil-militärische Amtshilfe angefordert werden, also oder Hochwasser oder Borkenkäferplage und die Soldaten sammeln Borkenkäfer in den Wäldern ein. Das sind doch wirklich typischerweise die Themen, wo man ansonsten mit dem Thema überhaupt konfrontiert wurde als normaler Bürger, sag ich mal, ja.
Quasi dann, wenn etwas passiert oder irgendwelche Schlagzeilen in der Beschaffung da sind oder
genau, absolut.
Ereignisse im Ausland.
Aber ansonsten kann man doch eigentlich festhalten, dass wir ein ganz, also wenn überhaupt freundlich, um nicht zu sagen, ein Desinteresse an den Streitkräften haben, an unseren und wir als deutsche Gesellschaft doch auch irgendwie, weiß ich nicht, seit Ende des Zweiten Weltkrieges irgendwie zu keiner normalen Beziehung zur Bundeswehr gefunden haben. Und das mag sich jetzt vielleicht gerade ändern, aber das an sich ist doch irgendwie erstmal eine Tatsache, die man so anerkennen muss und die ich jedenfalls so nicht gut finde und für die ich mich einsetze oder mit meinem kleinen bescheidenen Beitrag versuche, das ein Stück weit zu ändern.
Okay, also ich habe jetzt gehört, dass dir wichtig ist, eine andere Auseinandersetzung, Beschäftigung mit der Bundeswehr, und da setzt du dich auch ein für die Bundeswehr.
Genau. Und ich meine, natürlich kann jeder, also mir geht es nicht darum, dass jeder jetzt die Bundeswehr toll finden muss. Das ist eigentlich nicht mein Petitum. Denn ich finde ganz ehrlich, erstmal die Auseinandersetzung ist der erste Schritt dazu. Und dann kann ja jeder für sich auch gerne bewerten, was er daran gut findet oder nicht. Und es geht auch nicht darum, die Bundeswehr jetzt, sag ich mal, einfach so blauäugig über einen grünen Klee zu loben. Auch darum geht's gar nicht. Denn natürlich wissen wir ja alle, was in dem System Bundeswehr auch schwierig ist. Aber ich finde, erstmal könnte man sich dafür interessieren, was die Streitkräfte eigentlich genau tun, was ihr Auftrag ist, und dann eben auch mal schauen, was die alles so machen. Das ist ja sehr vielfältig und eben viel vielfältiger, als man von außen so vermutet. Und wenn wir mal ehrlich sind, über Siemens als Großkonzern wissen wir doch eine ganze Menge als Zivilist. Also wenn ich da auf der Straße fragen würde, würde jeder irgendwie ein Bild zumindest dazu haben. Dass die Bundeswehr mit 185.000 Mann plus weiteren Tausenden, die Reservisten und Angestellte sind, ein riesen Großkonzern ist, über den wir eben sehr wenig wissen. Das finde ich einfach irgendwie das Frappierende eigentlich.
Was bei mir ankommt, wenn ich dir zuhöre, ist, dass das Thema Grundhaltung, die wir als Gesellschaft oder als Menschen der Bundeswehr gegenüber haben, und im Grunde dein Plädoyer ist, ein Interesse zu entwickeln für die Bundeswehr, was nach dem Motto, was machen die eigentlich? Also bevor wir so einfach über Bundeswehr reden, urteilen oder was auch immer, unsere Meinung bilden, uns die Frage zu stellen, was machen die eigentlich, mal hinzuschauen.
Genau, also sich erstmal von der Ignoranz, also diesem kompletten Desinteresse oder dem eher negativ überlagerten Bild, das man vielleicht hat, tatsächlich mal ein Stück weit wegzubewegen, mit einer gewissen Offenheit sich einmal damit zu beschäftigen, was genau machen die. Dann, wie gesagt, kann man immer noch für sich zu der Schlussfolgerung kommen, die und die Aspekte gefallen mir daran nicht oder den und den Auslandseinsatz, den trage ich nicht mit. Das ist ja eine total faire Einschätzung, die auch jeder haben darf. Aber sozusagen ohne sich damit zu beschäftigen und dann einfach pauschalierend Streitkräfte abzulehnen, oder man liest es ja jetzt auch, sage ich mal, gerade in den letzten Tagen rund um die Entscheidung, dass bewaffnete Drohnen angeschafft werden sollen, beziehungsweise die existierenden Drohnen eben bewaffnet werden sollen. Da liest man dann auch überall wieder die üblichen Stereotype, ja, Soldaten sind Mörder, die Bundeswehr, wir sind Pazifisten und die Bundeswehr will da jetzt irgendwie Krieg führen oder so. Und das ist echt Blödsinn. Also keinen einzigen Menschen, den ich bei der Bundeswehr kennengelernt habe oder der jemals auch in Auslandseinsätzen war, würde freiwillig für einen Angriff oder für Krieg in irgendeiner Art und Weise oder Konflikte, ich will das mal vielleicht auch anders formulieren, aber würde dafür freiwillig eintreten. Absolut nicht. Aber man muss anerkennen, dass diese Soldaten eben nicht originär dafür aufgestellt wurden, um jetzt Borkenkäfer aus Wäldern zu pflücken oder in der Pandemie zu helfen. Aller Ehren wert, dass sie es tun, aber das ist nicht der Kernauftrag. Und da haben wir, finde ich, überhaupt keine ehrliche Auseinandersetzung mit in unserer Gesellschaft.
Ja, bei mir kommt so an, dass du dich auch dafür einsetzen willst. Also einmal geht es um eine ehrliche Auseinandersetzung, aber auch, glaube ich, um eine Anerkennung dessen, was die Menschen, die, sag ich mal, einer militärischen Organisation angehören, bereit sind einzusetzen, einzubringen.
Absolut. Und ich meine, wer sich mit Soldaten unterhält, der stellt doch auch tatsächlich fest, dass da sehr viel Ernsthaftigkeit dahinter ist. Also jedenfalls kriege ich immer mit, gerade bevor ein Gelöbnis abgelegt wird, wird dem einen oder anderen ja doch klar, was bedeutet das jetzt eigentlich als Soldat? Also Staatsbürger und Uniform zu sein, geht ja mit doch einigen auch Einschränkungen einher, Soldatengesetz und so weiter. Und im Übrigen, wie gesagt, bin ich dann eigentlich als Soldat ausgebildet für den Kampf. Das heißt, ich bin im schlimmsten Fall bereit, in Situationen, in denen wir alle ansonsten weglaufen würden oder jedenfalls alles tun würden, um denen nicht ausgesetzt zu sein, geht der Soldat rein und muss es ja lösen. Das ist bei Polizisten übrigens nicht anders. Ja. Nur die tun es halt dann, sag ich mal, jetzt hier im Heimatland überwiegend. Soldaten sind auch noch fernab der Heimat. So. Ja. Und das ist, finde ich, aller Ehren wert. Und mich stört, dass das überhaupt nicht als Wert anerkannt wird, dass Menschen bereit sind, das zu tun. Und ich finde, das wird jetzt gerade vor der aktuellen politischen Lage, Ukraine-Krieg ist nicht weit von uns weg, es hat uns jetzt hier in Europa getroffen, wird doch eigentlich nochmal klar oder müsste uns allen doch nochmal bewusster werden, wie wichtig ein solches Gut ist, dass es Menschen gibt, die bereit sind, in dem Fall, ich sag mal ganz bewusst, Verteidigung herzustellen und dafür einzutreten. Ja.
Ich habe gerade den Impuls, mal diesen Standardstereotypen aufzugreifen, den Satz, den du sagtest, Soldaten sind Mörder, und hab den Impuls, die andere Seite mal daneben zu legen, nämlich, also letztlich geht's, heißt es ja auch, dass man bereit ist, und das ist ja der Eid, ne, auch zu sterben. Mhm. Also das ist, geht ja nicht nur für unsere Soldaten, dass die letztlich zur Waffe greifen. Das ist ja die Standardausrüstung.
Klar, absolut.
Und dann auch in der Auseinandersetzung töten. Das heißt auch getötet werden ist im Raum. Also die natürlich. Bereitschaft, sein Leben zu lassen letztlich, nicht?
Genau, das hat beide Facetten und absolut. Und es wird ja nicht leichtfertig jetzt hier getötet. Also ich meine, jeder, der Soldaten getroffen hat, weiß ja, wie stark das reguliert ist. Im Übrigen, jeder Einsatz wird ja vorher durch den Bundestag freigegeben. Da wird auch definiert, wie robust das Mandat ist. Ganz häufig sind die Mandate ja eben nicht robust. Das heißt, als Soldat darf ich sowieso erst schießen, wenn jemand auf mich das Feuer eröffnet hat. Nämlich dann zur Verteidigung. Also ich finde, das macht doch einfach klar, wer oder welche Menschen das sind. Das ist sehr stark reguliert. Das sind jetzt nicht wie in irgendwelchen Actionfilmen irgendwelche Rambos, die da sinnlos auf alles schießen, was sich bewegt. So ist das eben nicht. Und deswegen trifft, finde ich, dieser Vorwurf schon nicht. Im Übrigen, wie gesagt, ist das ja gesetzlich legitimiert. Ich werde als Soldat irgendwo hingeschickt und dann soll ich einen Auftrag da erfüllen. Und genau wie du sagst, ich nehme ja in Kauf, dass es auch mich treffen könnte. Und ich rede jetzt mal gar nicht nur von Tod. Das ist dann, sage ich mal, natürlich der höchste Einsatz, den ich da gebracht habe. Es geht ja auch um Verwundung und es geht ja auch um seelische Schäden. Und ich glaube, es gibt konservative Schätzungen dazu, dass 20% der Einsatzveteranen tatsächlich eben auch seelische Schäden davongetragen haben. Und das ist, wenn ich richtig gerechnet habe, sind das irgendwie so 80.000 Mann, also Männer und Frauen. Weil ich glaube, es gibt bis heute, seit Anfang der 90er Jahre stehen wir ja wieder in Auslandseinsätzen, sind es, glaube ich, 400.000 mehr oder weniger Soldaten gewesen, die in Einsätzen waren. Also dann 20%, reden wir über 80.000 Personen, die hier in irgendeiner Art und Weise ja nicht nur körperlich, sondern eben auch seelisch vielleicht davon Folgeschäden haben. Und das, finde ich, ist einfach anzuerkennen. Ja?
Ja.
Mit allem, was dazugehört, finde ich.
Genau, also da, dass es nicht so einfach ist, so schwarz-weiß denken, sondern dass da ganz schön was hinten dran hängt, was es auch zu betrachten gilt. Was,
ganz genau.
Was wichtig ist.
Das ist mir wirklich total wichtig und der Austausch mit Soldaten macht halt einfach auch auf unglaublich vielen Facetten Spaß. Also er ist ja sehr häufig überraschend, gerade wenn man als Zivilist, so wie ich, jetzt in dieses Umfeld reinkommt, dann also man ist einfach auch erstmal überfordert, ja, weil natürlich die militärischen Abläufe, die Sprache, die Kommandos, aber auch schon die Kleidung, die ist ja total anders. Und da gibt es, finde ich, einfach viel zu entdecken, wenn man sich da mit einem fröhlichen Geist, sage ich mal, auf den Weg hin macht, auch ein bisschen mal hinter diese Kasernenmauer zu gucken, erlebt man eben wirklich Unglaubliches und auch wirklich interessante Menschen. So, und das ist, glaube ich, das, was mich einfach sehr begeistert und was überhaupt nicht zu dem Bild passt, das wir in den Medien haben von der Bundeswehr.
Jetzt kommt mir noch was, wenn ich dir zuhöre. Kam mir gerade so. Also das, was ja rüberschwingt, ist, wofür du dich hier einsetzt, ist ja auch quasi, da geht's, also aufzuzeigen, hey Leute, lasst uns doch mal hinschauen, dann löst sich vielleicht das Misstrauen, was wir so haben, auf und diese pauschalen Urteile.
Das ist doch immer so. Das ist doch auch mit dem berühmten weißen Elefant so. Der steht im Raum, weil ihn keiner anspricht. Mhm. Deswegen gibt's diesen weißen Raum, also diesen weißen Elefanten praktisch im Büroraum, ja? So. Ja. Und häufig, also auch wenn man Ängste hat, hilft es doch nicht, sage ich mal, wegzugucken. Im Gegenteil, man muss auf diese Angst zugehen und dann merkt man, das ist eine diffuse Angst gewesen. Je dichter ich rankomme, umso mehr erkenne ich, was es wirklich ist. Und dann löst sich ganz häufig sowas auf. Genau wie du gerade gesagt hast, ja.
Also quasi in Kontakt gehen, ins Gespräch gehen, um halt Vertrauen aufzubauen.
Genau. Und auch für sich eben mal sich selber mit seinen eigenen Bewertungen, die man vielleicht hat, eben auch zu prüfen. Manches mag sich dann ja auch bestätigen. Also nochmal, ich will gar nicht jetzt hier im Plädoyer dafür sprechen, dass nicht in der Bundeswehr unfassbar viele Dinge auch zu verbessern sind. Dass die Kultur nicht an allen Stellen so ist, wie sie sein sollte. Dass manche Beschaffungsprozesse oder sag ich mal Anfragen einfach ewig dauern und dass auch der ein oder andere sich wegduckt. Auch das mag alles wahr sein. Ne? Aber ich glaube, nur mit der Beschäftigung dazu kommst du doch irgendwie zu einem vernünftigen Urteil. Aber ganz bestimmt nicht, indem du halt dich davon komplett abwendest und einfach das nachredest, was andere dir irgendwie mitgeben.
Also sich ein eigenes Bild machen und...
Genau.
Ja.
Also darum geht's mir irgendwie. Und dann stellt man eben fest, man trifft natürlich auf sehr viele verschiedene Menschen. Das ist ja klar. Ich meine, du bist ja auch Soldat gewesen. Das heißt also, du hast ja auch deinen ganz eigenen Einblick. Man stellt ja erstmal als Zivilist fest oder denkt im ersten Schritt, naja, die Bundeswehr. So, und dann kommst du da rein und denkst, oh Moment, hier gibt's ja 6 Organisationsbereiche und Luftwaffe ist nicht gleich Marine und das ist sowieso schon nicht Heer. Mhm. Und im Heer findest du dann x Truppengattungen und du stellst fest, da sind die Persönlichkeiten auch alle so ein Stück unterschiedlich. Mhm. So, das macht dann auch Spaß und dann stellst du fest, wie vielfältig auch die Fähigkeiten sind. Ja. Also da ist ja nicht jetzt nur Sanität, es sind nicht nur Panzerfahrer da, es gibt ja auch Psychologen, Feldnachrichtenkräfte und so weiter und so fort. Das ist einfach ein ganzer Kosmos in sich selbst und das lohnt einfach, den zu entdecken, finde ich.
Dann machen wir das mal gerade Transparenz, ja. Ich hätte das am Ende gemacht, aber es ist alles gut. Ich wollte mich einfach zurückhalten. Also damit die Zuhörer auch wissen, ich als Host war ja von 2001 bis 2013 Zeitsoldat 12 Jahre bei der Bundeswehr. Deswegen kann ich das Thema gut nachvollziehen und kenne es aus eigener Erfahrung. Und heute haben wir das Thema Ukraine. Und als ich zur Bundeswehr gegangen bin, war 9/11. 2 Monate war ich gerade bei der Bundeswehr und dann hieß es, Achtung, Afghanistan.
Mhm. Das denke ich mir, genau. Und ich meine, gut, Afghanistan ist ja nun gerade letztes Jahr zu Ende gegangen, nach 20 Jahren. Das ist wirklich ein ganz eigenes Thema in sich selbst. Aber zum Beispiel nehmen wir es, weil du es erwähnt hast, Afghanistan. Auch da ist eigentlich nach 20 Jahren geordnet ein Rückzug oder, sage ich mal, das Ende dieses Einsatzes vielleicht dann bekannt gegeben worden. Ende Juli sind alle zurückgekommen. Das ist soweit ja auch alles sehr geordnet vonstatten gegangen. Mhm. So, danach, 2 Wochen später, das wissen wir auch alle noch, kam dann die Evakuierung aus Kabul, diese Evakuierungsmission, weil der Taliban sich doch eben sehr viel schneller als, glaube ich, von allen erwartet, da in Afghanistan zurückgekämpft hat oder zurückerobert hat, wie auch immer. So, und was war dann der Tenor eigentlich in manchen Zeitschriften? Die Bundeswehr hat versagt, wo ich dann mich frage, kann ich jetzt nicht erkennen. Die Bundeswehr hatte mit ISAF und dann Resolute Support ganz klar definierte Ziele, wobei man muss auch sagen, so klar waren sie nicht definiert, gerade bei Resolute Support, aber das ist aus meiner Sicht eher ein politisches Versagen als ein militärisches. Mhm. Denn ich meine, politisch ist eben auch nie ganz klar gesagt worden, was wollen wir da eigentlich? Mhm. Und wie gesagt, dass dann so eine Evakuierung nötig war, war in meinen Augen ein Versagen des Auswärtigen Amtes, aber nicht unbedingt zwingend der Bundeswehr. Mhm. Und insofern, es ging ja auch nicht um Soldaten, die evakuiert werden mussten, sondern um Botschaftspersonal, um Journalisten, um Ortskräfte und so weiter. Ja. Aber auch das ist nun mal, finde ich, ein ganz aktuelles Beispiel dafür, wie wir eben nicht differenziert, sage ich mal, so ein Ende dann betrachten. Ja. Und natürlich, da muss man noch sehr viel drüber reden, keine Frage. Aber es ist jetzt nicht originär eigentlich ein Scheitern der Bundeswehr gewesen oder dessen Auftrag, den die da erfüllt haben. Ja.
Also ich glaube, ein Punkt, den ich da mal rauspicke, ist einfach dieses, es gibt so den Tenor des kritischen, negativen Betrachtens, versuche ich mal so soft auszudrücken. und ich glaube, was ich auch so raushöre auf der anderen Seite dann, wofür du auch plädierst, zu sagen, lass uns doch mal hinschauen, was läuft denn gut.
Ja, also ich will nicht die Augen zumachen vor dem, was nicht gut läuft. Ja, ich meine, ich habe ja selber mich auch als Reserveoffizier beworben. Und da mag jetzt mein persönliches Erlebnis nicht für alle anderen repräsentativ sein, aber es gibt natürlich mein persönliches subjektives Widerspiegeln auch, was da eben auch sehr Behörde ist. Ja, also wo Prozesse dann eben auch wirklich sehr dogmatisch laufen, wo trotz des guten Willens von Soldaten auf der anderen Seite dann aber eben doch sehr risikoavers nach Gerichtsfestigkeit von Entscheidungen und so weiter entschieden wird. So, das gibt es alles und ich glaube auch das Thema Kultur. Also wie mutig bin ich, wie sehr bin ich bereit, einen Fehler einzugestehen oder überhaupt einen Fehler mal zu machen. Also auch da, glaube ich, in Summe ist echt noch, liegt einiges im Argen. Das höre ich wirklich nicht nur aus eigenem Empfinden. Ich höre es links und rechts. Ja. Ich glaube schon, dass man da hingucken muss. Ja, natürlich auch zu den Strukturen, warum Beschaffungsprozesse so ewig dauern. Neulich hat mir ein Soldat in einer Kaserne erzählt, sie hätten ein neues Gebäude beantragt. Und das wäre jetzt letztes Jahr auch nur durch den Einsatz der Wehrbeauftragten endlich, sag ich mal, eröffnet und in Betrieb genommen worden. Und auf meine Frage, wann habt ihr denn angefangen, das Gebäude zu planen, habe ich dann gehört, vor 25 Jahren. Da fragst du dich dann schon, was läuft da schief? Ja, also vielleicht gar nicht nur in der Bundeswehr, sondern überhaupt bei solchen Planungsverfahren. Mhm. Warum läuft das so ewig so? Also mein Petitum ist überhaupt nicht zu sagen, das, was nicht gut läuft, wegignorieren, das bringt nichts. Im Gegenteil, hingucken und versuchen, eine Lösung zu finden und wirklich auch mal damit anzufangen. Aber ich finde eben, da kann man nicht stehen bleiben. Man darf durchaus auch mal die positive Seite sehen und eben auch würdigen und wertschätzen, wer sich da engagiert und trotz dieser zum Teil widrigen Umstände aus wie gesagt, aus ganz komischen Situationen noch das Beste rausholt. Also Leben in der Lage, wie da sozusagen aus bestimmten Dingen noch das Beste gemacht wird. Das ist doch einfach auch mal anzuerkennen, finde ich.
Das ist das, was ich meinte mit das positive Sehen.
Genau, absolut. Ja, und ich finde eben, da gucken wir ein bisschen zu wenig hin. Es gibt unfassbar interessante, sympathische, quirlige Menschen da. Und natürlich gibt's auch struppige Charaktere. Ja, das ist ja auch wahr. Aber das macht nichts. Das ist ja in jedem Umfeld so. Und das darf auch bei der Bundeswehr halt so sein.
Mhm. Und was war bei dir Auslöser, dass du dich so, dass es bei dir so gekommen ist, dass es dich gepackt hat, dich mit der Bundeswehr auseinanderzusetzen?
Ja, gut, das ist eine gute Frage. Also ich hatte in meinem Leben tatsächlich vorher ein, zwei Mal ganz kurz und punktuell Berührung mit der Bundeswehr. Einmal mit 18. Ich habe Abi 90 gemacht. Das heißt, da sind meine Schulfreunde natürlich alle zum Bund gezogen worden. Und ich habe damals einfach gedacht, ich verstehe nicht, worum es da eigentlich geht, und habe mal einen Tag in einer Kaserne verbringen dürfen, um so ein bisschen reinzublicken. Fand ich damals wirklich noch ganz furchtbar und war froh, als ich abends wieder weg durfte. Dann hatte ich vor 10 Jahren mal Kontakt, weil ich liiert war mit einem Oberst aus der Bundeswehr und insofern natürlich aus einer privaten Brille so ein kleines bisschen in dieses System reingeguckt habe. Aber so richtig begonnen hat das jetzt aktiv, sage ich mal, vor 3 Jahren, weil ich anlässlich eines Buches mich mit der Frage beschäftigt habe, wie sieht eigentlich Führung aus in Grenzbereichen? Also in den Bereichen, die du auch ja wahrscheinlich erlebt hast, nämlich wenn es wirklich um was geht. Also wenn es im schlimmsten Fall um Leben und Tod geht und nicht um das gemütliche Konzernleben, das ich jetzt kenne. Also wie geht denn dann eigentlich Führung und wie schafft man das, dass da wirklich alle an einem Strang ziehen? Und mit dieser Frage war ich zunächst mal bei der GSG 9. Und weil das natürlich Bundespolizei ist, habe ich dann für mich gefunden, ich muss das Pendant dazu, also das KSK bei der Bundeswehr, auch befragen. Und das war irgendwie der Impuls. Und danach ergab sich ein Interview nach dem nächsten in unterschiedlichen Organisationsbereichen. Dann war ein Buch fertig und ich habe irgendwie gedacht, schade, dass ich gar keinen Anlass mehr habe, mit der Bundeswehr im Kontakt zu sein. Und da muss man auch mal sagen, man kommt als Zivilist ja schwer an die Kameraden ran. Wenn man nun nicht gerade Journalist ist oder Politiker oder in der Reserve, hat man tatsächlich überhaupt eigentlich keinen Aufhänger, um mal hinzugehen und zu sagen, ich würde mich gern mal mit euch austauschen. Also habe ich geschrieben. Genau nur deswegen habe ich weitergeschrieben. Und insofern kamen sehr viele Interviews und sehr viele Einblicke netterweise zustande. Und mit jedem weiteren Gespräch hat es mich weiter begeistert, so sehr, dass ich jetzt heute tatsächlich sage, ich bin im Herzen Soldat. Also ich hätte auch wirklich gern die Uniform angezogen. Ich habe mich jetzt zur Reserve ja auch beworben. Ja. So, also ich habe damit schon ernst machen wollen und ich hätte auch, muss ich wirklich sagen, mit Stolz die Uniform getragen. Ich hätte das wirklich gern unterstützt, sage ich mal jetzt als Dozentin, dass ich jetzt in meinem Alter nicht mehr Kampftruppe machen kann, ist auch irgendwie klar. Ja. Obwohl im Herzen, also eigentlich hätte ich schon Lust drauf, muss ich sagen.
Also irgendwas hat sich da richtig so gecatcht, als du dann da warst. Ne? Ich habe so das Gefühl, wenn du erzählst, so erstmal, dass da so irgendwie so Schuppen von den Augen gefallen sind und dann so, wow, was ist das denn hier?
Ja, genau, so war es auch, ja, genau.
Und dann
so,
da will ich mehr von wissen. Und dann kommt bei mir so an, so, boah, ich bin voll beeindruckt, was die hier machen und was die drauf haben. Und wenn man sich dann klar macht, das sieht zwar jetzt alles schön aus, wenn man das hier übt, aber man muss sich dann klar machen, wofür üben die das und was geht dann da ab und wie muss man dann gestrickt sein?
Ne? Absolut. Und so war es auch wirklich. Also zu Anfang ist natürlich erstmal alles neu. Ich meine, das muss ich dir jetzt nicht erklären, aber anderen Zivilisten, die uns vielleicht zuhören, eben schon. Also es fängt ja schon mit der Uniform an, wo unterschiedlichste Litzenfarben, Barettfarben, Gott weiß, was alles da ist. Und also ich konnte es überhaupt nicht einordnen, was diese Farben mir alles schon sagen.
Das ist erstmal total überfordernd.
Das ist ja auch überfordernd. Genau, da hast du Dienstgrad und irgendwelche Orden und Abzeichen und aha, das ist der EK1, also Einzelkämpferlehrgang, so ein Eichenlaub, das dann auf der rechten Brustseite getragen wird und so weiter. Du bist erstmal überfordert. Wie gesagt, auch von der Sprache, wie sie sich überhaupt ansprechen, was dann überhaupt damit gemeint ist. Und eben natürlich auch von dem ansonstigen militärischen Kontext. So, insofern, das war der Anfang. Und dann fängst du aber eben an, dich natürlich mit den Menschen dahinter auszutauschen, was deren Motivation war, das überhaupt zu machen, was sie denn de facto eigentlich täglich tun und was sie vielleicht auch für Erlebnisse aus Einsätzen mitgenommen haben. Und dann, also ich behaupte mal, dann bleibt der Moment, wo man wirklich irgendwann sagt, Respekt und Anerkennung dafür, was ihr da tut, der bleibt nicht aus. Also da kann ich mir schwer vorstellen, dass das anderen Menschen nicht genauso ginge wie mir. Ja, also das war, und ich erinnere wirklich mal eine Situation im KSK, also Entschuldigung, das war halt so mein Aufhänger, mein Erweckungsmoment, ja, sag ich mal, ja. Weil ich saß mit einigen Offizieren zusammen und habe dann mir den ganzen Tag angehört, was die so tun. Und man muss ja wirklich sagen, unfassbar, was die alles können, welche, also eigentlich Hochleistungssportler sind, bei gleichzeitiger hoher Intelligenz und einer sehr umsichtigen Art und Weise kontrollierend in einer Situation zu handeln. Das ist schon, finde ich, sehr beeindruckend. Und ich sage also aufgrund dieser Eindrücke dieses Tages, ihr seid ja unfassbare Männer. In dem Fall Männer, weil mir Männer gegenüber saßen. Mhm. Und dann sagt ein Major, naja, Wiebke, also ja, okay, es stimmt, wir haben schon spezielle Fähigkeiten, da werden wir auch drauf geschult oder gedrillt, aber als Menschen sind wir nichts Besonderes. Und ich muss wirklich sagen, das darf man sich wirklich gerne mal in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen. Als Menschen sind wir nichts Besonderes. Und da sind wir dann eigentlich bei Werten. Das hat irgendwas mit Bescheidenheit und Demut zu tun, sich selber nicht für das Wichtigste zu halten, was je auf der Welt erfunden wurde, obwohl man doch in meinen Augen irgendwie zu einer Elitegruppe, also zu Spezialkräfte, nennen wir es so. Ich glaube, keiner mag das bei der Bundeswehr, das Wort Elite. Aber nehmen wir mal an, es sind eben Spezialkräfte, besonders ausgebildet. Und trotzdem hatte ich nicht den Eindruck, dass die sich jetzt viel wichtiger nehmen als andere. Und jetzt mal ernsthaft, geh doch mal in einen Konzern, beliebig welcher, welche Branche, und frag mal einen Vorstand genau die gleiche Frage. Da würden wir eine andere Antwort kriegen. Ja, und ich habe nichts dagegen, wirklich, verstehe mich nicht falsch. Ich finde das überhaupt nicht verwerflich, dass man viel Geld haben möchte oder ein tolles Auto fährt oder irgendwie auch seine drei Häuser hat. Ist wirklich für mich irgendwie in Ordnung. Der Punkt ist doch nur, wie wichtig nehme ich mich selbst. Und diese Bodenhaftung, die hat mich wirklich, wirklich, ganz ehrlich, so beeindruckt, dass ich seitdem irgendwie da eine neue Leidenschaft für dieses System entwickelt habe und auch wirklich eigentlich am liebsten selber Soldat wäre.
Weil dich die Professionalität, die Fähigkeiten beeindruckt haben und gleichzeitig, dass sie sich als einfachen Menschen sehen.
Genau. Also das ist irgendwie, das wirklich, für mich ist es ein Wertekanon. Ja, also man ist sehr leistungsbereit, man arbeitet an sich, man holt ja das Beste aus sich selber heraus. Darum geht's da ja auch, ja. Also das sein eigenes Potenzial zu maximieren und der Beste zu werden. Nicht der Beste im Vergleich zum anderen, sondern der Beste aus sich selbst heraus. Also das Beste aus sich selbst zu machen. So kann man das vielleicht formulieren, ja? Und dann ist man es ja auch. Also man ist ja als Spezialkräfte sicherlich jetzt was, also irgendwie anders ausgebildet, trainiert, wie auch immer befähigt, ja?
Es ist nochmal eine andere Nummer als der Standardsoldat, sag
ich. Genau, und da möchte ich den Standardsoldaten überhaupt nicht abwerten, weil wie gesagt, es schmälert ja in keinster Weise seinen Eid und die Entscheidung dafür, als Soldat zu dienen. Ja, also wirklich in keinster Weise. Und egal, wo du da deinen Platz hast, es ist eben einfach, das glaube ich, der Wertekanon, der damit einhergeht. Und das ist ja auch irgendwie klar, wenn dir jetzt, sage ich mal, als Mensch das Wichtigste ist, Geld zu verdienen, wirst du vielleicht eher Investmentbanker. Ja, weil da die Chancen, wirklich in kurzer Zeit viel Geld zu machen, wahrscheinlich doch noch besser sind. Du würdest jedenfalls nicht als erstes Soldat werden, wo du eben vielleicht körperlich oder seelisch irgendwelche Schäden mitnimmst. Ja. Und das, glaube ich, ist es einfach, deswegen meine ich Wertekanon. Das ist einfach, was mich sehr beeindruckt hat. Und das hat einfach bei mir auch zum Umdenken nochmal meine eigenen Werte geführt, was für mich wichtig ist. Ja.
Okay, das hat bei dir, und deswegen von im Herzen Soldat, weil das, also das, die dort die Werte für dich zu sehen und zu entdecken, ist das, was dir in Konzernen gefehlt hat und wo du gesagt hast,
das ist es. Ja, ich meine, wir haben im Konzern ja auch Werte. Und ich hatte natürlich in meinem Leben vorher auch bestimmte Werte. Leistungswille zum Beispiel ist etwas, das zeichnet mich mein ganzes Leben lang aus. Ich komme auch aus einem Haushalt oder aus einer Familie, in der Bescheidenheit durchaus ein Wert war. Ich weiß nur nicht, ob es dann für mich vielleicht einfach durch die einzelnen Karriereschritte und auch durch andere Dinge ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Und das hat einfach, sag ich mal, durch diesen Austausch mit den Soldaten mich nochmal wieder zum Nachdenken gebracht, worum es eigentlich geht. Also was sind eigentlich die Dinge, die im Leben wirklich was zählen? Und nochmal, es ist überhaupt nichts gegen Geld zu sagen. Also das ist ein wunderbares Mittel, das man gerne haben kann. Es geht nur darum, wie wichtig man sich selber nimmt. Also statt Eitelkeit halt vielleicht eher eine Bescheidenheit zu leben, auch im Umgang mit sich selbst. Also auch wo man in dieser Welt eigentlich welchen Abdruck hinterlässt. Also jeder tut das sicherlich, klar. Aber jetzt machen wir uns nichts vor, der Einzelne wird die Welt eben auch nicht retten. So. Und das irgendwie einzuordnen, obwohl man ja vielleicht das Beste aus sich gemacht hat, das hat mir einfach sehr gut gefallen.
Ich wollte gerade anspringen auf den Punkt, worum geht's wirklich im Leben? Was ist da die Essenz für dich?
Dieses Worum geht's wirklich? Ach, ich glaube, da gibt es sehr viele Antworten drauf. Aber ich würde jetzt mal hier in diesem Kontext tatsächlich sagen, jeder Mensch hat ja bestimmte Fähigkeiten mitbekommen, Eigenschaften, Fähigkeiten, Interessen. Und aus denen heraus etwas für sich selber zu machen, was dich vielleicht am Ende auch zu einem besseren Menschen macht, das finde ich schon ziemlich sinnvoll. Das fände ich eine sinnvolle Verwendung deiner Lebenszeit. Idealerweise etwas, was dich begeistert, also bei dem du mit dem Herzen dabei bist und was dich zu einem besseren Menschen macht. Und wie gesagt, dabei ist der Anspruch ja nicht, dass du jetzt als Einzelperson, wie gesagt, einen Krieg aufhalten können musst oder die Welt rettest, ne? Sondern dass du einfach für dich anders, sag ich mal, hier abtrittst, als du vielleicht hier angekommen bist. Das fände ich schon eine ziemliche Leistung, wenn das gelingt.
Also was ich höre, ist so das eigene Potenzial entdecken und entwickeln und bei gleichzeitiger Bescheidenheit.
Genau. Also das ist es einfach. Und eben auch zu verstehen, dass manche Dinge eben alleine auch gar nicht lösbar sind. Also du kannst natürlich aus dir selber, kannst dich stetig weiterentwickeln und dich auch gerne mal reflektieren. Ja, wo stehe ich? Was mache ich gut? Was mache ich nicht gut? Wo muss ich vielleicht auch nochmal irgendwie nacharbeiten? Also dieses stetige an sich selbst weiterarbeiten und offen sein. Aber eben natürlich auch verstehen, dass manches nur im Team zu lösen ist. Mit anderen gemeinsam. Und das sind dann doch eigentlich die spannendsten Momente, wenn du Gleichgesinnte findest und mit denen gemeinsam feststellst, dass 2 + 2 eben nicht 4 ist, sondern vielleicht sogar 6. Mhm. Ja, also dass du dann diese, ich sag mal im Beraterdeutsch, Synergien entdeckst und aber eben feststellst, wow, wir funktionieren super als Team und wir kriegen wirklich richtig was gerissen. Ja, also wir schaffen richtig was zu verändern. Das finde ich dann einfach schöne Momente.
Und das ist etwas, was du, wenn du die Bundeswehr besucht hast, dort erlebt hast und
ja, das entdeckt hast? Das habe ich erlebt. Also auch gerade so diese Kameradschaft, das ist ja auch ein Wort, mit dem der ein oder andere Zivilist vielleicht fremdelt. Aber ich muss wirklich sagen, für mich jetzt als Zivilist hat Kameradschaft noch eine andere Bedeutung oder Intensität, als ich das einfach unter Kollegen so entdeckt hätte. Ja, also Kollegialität ist für mich was anderes als Kameradschaft. So, weil es natürlich eine andere Tiefe hat, als Soldat im Gefecht zusammenzustehen, durch wirklich eine lebensbedrohliche Lage gemeinsam zu gehen, ist eben was anderes, als meinetwegen in einem schwierigen Meeting mit Kollegen zusammenzusitzen. Ja. Das kann einen auch sehr zusammenschweißen, also ohne Frage. Ja, aber da weiß ich nicht, ob es dann auch noch über diese Situation hinausträgt, während das bei Kameradschaft ja anders ist, glaube ich.
Genau, dein Thema, wie du zur Bundeswehr gekommen bist, sagtest du ja, war ja auch führen in extremen Situationen oder so ähnlich.
Genau, führen in Grenzbereichen, genau.
In Grenzbereichen, genau. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied in Konzernen, ne? In militärischen oder polizeilichen oder auch Feuerwehr, ja? Katastrophenschutz, wenn man da führt, da geht es letztlich immer um Leben und Tod beim Führen, ne?
Absolut.
Und um Entscheidungen, die man trifft, die endgültige Konsequenzen haben können.
Ja, und ich meine, ich habe auch ja mit Soldaten gesprochen, die in Gefechten waren oder auch schwer verwundet wurden. Und denen, was ich dann einfach interessant finde, obwohl sie vielleicht ein Augenlicht verloren haben oder das linke Bein nicht mehr gut bewegen können oder wie auch immer, sage ich mal, geschädigt sind oder PTBS haben, jeder einzelne von denen hat gesagt, ich würde morgen wieder in den Einsatz gehen. Und wenn du dann fragst, also ich meine, das ist ja erstmal frappierend, das zu hören, ja, du bist doch schon einmal gegangen, du hast doch jetzt schon so eine Verwundung und vielleicht auch Schlimmes erlebt, wieso gehst du denn freiwillig nochmal? Und die Antwort, die bringt mich jedes Mal zum Schweigen, weil die Antwort ist, ich mache es für meinen Kameraden. Nur genau darum geht's, nämlich für den Mann neben mir. Und deswegen würde ich auch wieder gehen. Das ist doch irgendwie was anderes. Deswegen ist der Begriff Kameradschaft eben wirklich sehr viel tiefer. Nein. Ja. Und wenn ich also jetzt von dem einen oder anderen Soldaten höre, ich wäre Kamerad, muss ich ehrlich sagen, empfinde ich das als ein Lob und eine Auszeichnung. Da freue ich mich drüber, ja.
Ja, das drückt ja aus, ich vertraue dir, dass du mich in einer lebensbedrohlichen Situation unterstützt und im Zweifel auch rausholst oder du mir vertraust, dass ich dich unterstütze und du mich rausholst.
Absolut und toll, danke schön für das Stichwort Vertrauen, weil ich finde wirklich, darum geht es nämlich. Das ist übrigens auch etwas, was man aus dem Militär, finde ich, sehr schön übertragen könnte unsere Wirtschaftswelt, weil beim Militär ist es ja so, dass derjenige, sag ich mal, jedenfalls bei Kommandoeinsätzen ausgewählt wird zum Kommandotruppführer, derjenige, der einerseits Erfahrung mitbringt und andererseits das Vertrauen seines Teams genießt. Das ist also anders, also Vertrauen ist da einfach, sage ich mal, der Nukleus. Und jemand, der das Vertrauen nicht genießt, aber vielleicht sehr viel Erfahrung hat, ist dann eher ein Toxic Leader. So.
Genau.
Und da muss ich sagen, so konsequent, finde ich, fragen wir das in Unternehmenswelten nicht ab. Wir gucken natürlich nach Erfahrung. Wir fragen auch, wie viel Potenzial hat jemand. Ja, also das sind ja schon die üblichen Fragen. Aber würden wir jetzt wirklich ganz ehrlich danach gehen, wie viel Vertrauen genießt denn eine Führungskraft von seinem Team, dann würden die ein oder anderen Beförderungen eigentlich nicht nachvollziehbar sein. So. Und deswegen, Vertrauen ist da, glaube ich, wirklich genau das Stichwort, das Bindeglied. Und das merkst du da überall. Ja, also jedenfalls im Austausch, wenn ich vor Ort bei der Truppe bin, und zwar jetzt egal wo, du merkst einfach, da schwingt was anderes mit.
Ja.
Und noch, ich möchte vielleicht auch noch mal kurz einschränkend sagen, ich höre jetzt nämlich schon den einen oder anderen, der sagt, ja, aber Frau Köhler sieht das jetzt ein bisschen zu positiv und zu rosarot. Ja, ganz bestimmt gibt es ganz viele Bereiche, wo es dann auch natürlich andere Fälle gibt. Ich glaube aber in dem Moment, wo man über die Soldaten spricht, die in lebensbedrohlichen Lagen waren, ist das Bild wirklich genauso, wie ich es beschrieben habe. So, im normalen Standarddienst in der Kaserne, bei den üblichen Irrsinn, der da auch administriert werden muss, mag es dann bestimmt auch anders sein. Das will ich vielleicht einfach nur nochmal nachschieben.
Genau, und also mir kam gerade einfach dazu der Gedanke, ich habe auch Dinge in meiner Zeit erlebt, wo ich sage, das war im Nachhinein nicht okay, dass das so passiert ist. Mhm. Auch untereinander und auch in Führung. Mhm. Ja, das gibt es auch überall,
glaube ich.
Und es gibt nicht nur das eine. Es gibt halt auch das, was du gerade oder worüber wir gerade gesprochen haben, das Thema, was man mit Kameradschaft beschreibt und so weiter. Und ich habe dich so wahrgenommen, dass es dir halt auch wichtig ist, in der öffentlichen Wahrnehmung zu sagen, hey Leute, es gibt die Beschaffungsprobleme. Ja, es gibt auch Ausreißer in bestimmten Truppengattungen, die für Skandale sorgen. Und gleichzeitig gibt es aber auch die, durch dick und dünn gehen und sich ganz dafür entschieden haben, weil sie wir dienen Deutschland, ist der Slogan. Ne?
Ja, aber die Bundeswehr selber, oder ich meine auch, ich glaube, da gab es doch, weil du jetzt Slogan gesagt hast, es gab doch mal eine Kampagne, wir tun das, damit du auch gegen uns sein kannst. Also irgendwie sowas gab es doch als Claim, erinnerst du dich?
Ja, ich kann mich vage erinnern, ja.
Sowas habe ich jedenfalls auf Plakatwänden an Bushaltestellen oder sowas.
Genau, war erst vor noch nicht so lange her, zwei Jahre.
Genau, es ist nicht so lange her. Und ich meine, das drückt es für mich eigentlich ganz gut aus. Keiner von den Soldaten will eigentlich über den grünen Klee gelobt werden. Hm. Keiner von denen erwartet, dass wir das wie in den USA machen, wo jeder in Entzückung gerät, wenn ein Soldat vorbeiläuft. Das ist ja überhaupt nicht das, was Soldaten sich wünschen. Ich glaube, es geht nur darum, eine etwas differenzierte Meinung dazu zu entwickeln, was da eigentlich im Argen liegt, aber was auch zu wertschätzen ist. Mhm. Und wie gesagt, genau wie du es auch beschrieben hast, natürlich gibt es beides. Ja, wie gesagt, Kulturthemen, Strukturfragen, Beschaffungswesen ist, ich finde, es gibt eine endlose Liste an Dingen, die auch verbessert werden muss. Aber es gibt eben auch unglaublichen Zusammenhalt und eben die Bereitschaft, sich da für die gute Sache, sag ich mal, nämlich für unser Wohl, also unser aller Wohl am Ende, da auch einzusetzen. Und das ist eben auch aller Ehren wert, finde ich.
Ja.
Und diese Ausbalanciertheit, die vermisse ich. Also diesen etwas differenzierten Blick, statt pauschal alles toll zu finden oder pauschal alles abzuwerten oder sich gar nicht dafür zu interessieren. Ja. Und deswegen finde ich einfach, das lohnt, einen Blick dahinter zu werfen. Jeder Einzelne wird feststellen, es gibt Dinge, die einem total liegen und andere Dinge, die man irgendwie furchtbar findet oder mit denen man nicht andockt. Und das ist ja auch völlig in Ordnung.
Ja. Ich glaube, dass wir es an der Stelle soweit erstmal rund machen können.
Ja.
Und meine Frage wäre eigentlich dann noch, was ist so dein Fazit? Was ist das, was du als Essenz einfach nochmal mitgeben möchtest oder was dir wichtig ist?
Also wichtig ist, glaube ich, für uns alle, sich klar zu machen, dass erstens das Ministerium nicht gleich die Bundeswehr ist, dass die Bundeswehr nicht einfach die eine Bundeswehr ist, sondern sehr viele verschiedene Facetten hat, abhängig davon, in welchen Organisationsbereichen, Truppenteilen, wie auch immer man unterwegs ist und dass natürlich da auch sehr viele individuelle, unterschiedliche Menschen da sind. Und dass die Menschen, die da dienen, auch nicht immer für alle Prozesse was können, für alles, was da tatsächlich schief läuft. Und dass sozusagen diese Differenzierung einfach sehr viel Sinn macht, sich immer wieder klar zu machen. Das ist das eine. Und das zweite, dass Bundeswehr eben auch gerade wegen der Menschen da drin sehr viel Spaß machen kann und sehr vieles zu bieten hat in meinen Augen. Sehr viele interessante Persönlichkeiten, aber auch Aufgaben. Und dass ich da nur jeden wirklich zu ermuntern möchte, diesen Blick über so eine Kasernenmauer doch auch mal zu wagen. Es ist wirklich, man lernt mehr, als man glauben soll. Ob es jetzt in Führungsfragen ist, in Fragen der Konfliktbewältigung, in Fragen der Kameradschaft oder meinetwegen Kollegialität, ja. Man kriegt irgendwie was mit, auch für einen ganz persönlich und auch zu seinem eigenen Wertekanon. Also mit mir hat das jedenfalls in den letzten 3 Jahren definitiv was gemacht. Ich hoffe zum Besseren.
Ja, danke. Ich habe jetzt tatsächlich auch noch einen Satz, den ich glaube ich dazu sagen möchte. Was man sich noch bewusst machen darf, kann, ist, Es sind halt Bürger in Uniform.
Genau, Staatsbürger in Uniform, so heißt das ja auch. Ja.
Genau. Mhm. Die bereit sind, unter Einsatz ihres Lebens für die Sicherheit unserer Gesellschaft zu sorgen.
Genau so ist es.
Und wenn man das nur darauf runterbricht, dann kann, glaube ich, kann man mal gucken, wie viel Wertschätzung ist mir das wert.
Naja, absolut. Und ich glaube, das sollte uns allen viel Wertschätzung und Anerkennung wert sein. Und ich vermute, du wirst dich ja auch noch an deinen persönlichen Moment erleben oder zurückerinnern. Mhm. Da wirst du dich doch vorher auch 3-4 Mal intensiv damit auseinandergesetzt haben, will ich diesen Eid jetzt oder dieses Gelöbnis eigentlich so geben oder nicht. Ich vermute, das ist jetzt nicht so leichtfertig einfach dahingesagt gewesen. Ja. Da stelle ich mir einfach die Frage, wer von uns anderen hat sich denn so intensiv damit beschäftigt, auch mit Staatskunde, mit unserem Grundgesetz, mit den Rechten und so weiter, also der freiheitlich-demokratischen Werteordnung, wer denn? Also da möchte ich doch mal auf der Straße gerne eine Umfrage machen, das sind wohl nicht so viele. Und das wird, finde ich, gerne vergessen. Das ist ja nicht leichtfertig dahingesagt, das ist wirklich ein Eid, der gegeben wurde.
Und quasi die Einladung an jeden Zuhörer, sich damit mal in den aktuellen Zeiten gerade, glaube ich, auch
zu beschäftigen, genau. Genau. Ja, absolut. Ich glaube, wenn jetzt nicht, wann dann eigentlich? Das, glaube ich, kann man wirklich mal so festhalten.
Dann danke ich dir für deinen Besuch.
Ja, herzlichen Dank, dass wir uns darüber austauschen konnten. Und ich hoffe, wir haben jetzt ganz viele gewonnen, die zumindest neugierig sind auf dieses militärische System.
Das war Episode 16. Führen im Grenzbereich. Anerkennung und Wertschätzung der Soldaten. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn mit deinen Freunden, like ihn, bewerte ihn und vote beim Deutschen Podcastpreis für den Empathieschenker. Wenn du mir ein Feedback geben magst oder du mit etwas gehört werden möchtest, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.